ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Politik ist immer ein Tauschgeschäft von Interessen. Doch ist es auch legitim, Menschen auszutauschen, und zwar in Massen? Einen Tag nach dem EU-Gipfel reibt sich Europa noch verwundert die Augen über das Angebot der Türken, Flüchtlinge aus Griechenland zurückzunehmen. So ist der Plan, aber die Realität in Griechenland sieht momentan noch so aus. Mehr als 13.000 Menschen stecken im Flüchtlingslager Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze fest und wollen nicht weichen. Weder ein möglicher Deal mit der Türkei noch ein Leben inmitten von Schlamm und Matsch können sie davon abbringen. Doch die Hoffnung schwindet, denn selbst wenn sie diese Grenze überwinden könnten, viel weiter kämen sie wohl nicht. In wenigen Stunden wollen auch Slowenien und Serbien ihre Grenze für Flüchtlinge schließen. Christian Limpertz berichtet aus Idomeni.
Der Zaun in Idomeni am Abend, bewacht von beiden Seiten. Kein Flüchtling hier kommt ihm heute auch nur ein Stückchen näher. Zur selben Zeit im Lager. Auch diese freiwilligen Helfer aus Deutschland und den Niederlanden wollen an den Zaun. Sie planen eine Protestaktion. Gemeinsam mit Flüchtlingen haben sie ein Transparent genäht, das soll am Zaun hängen. Die Flüchtlinge dorthin mitzunehmen, ist zu gefährlich.
Es ist wichtig, die nicht zu involvieren, weil sehr schnell hier einfach Sachen passieren, dass Pässe abgenommen werden oder Polizeigewalt sehr schnell ausschreitet. Also wir wollen einfach die Menschen hier nicht in noch mehr Probleme bringen, als sie eh schon haben.
Die Lage im Camp zunehmend angespannt. Ein Grund dafür auch die vergangene Nacht. Auch jetzt am Abend hängen Kleidung und Decken noch überall im Lager, um zu trocknen. 2,5 Stunden Starkregen und Gewitter hatten das Camp unter Wasser gesetzt. Die einfachen Zelte der Flüchtlinge bieten kaum Schutz. 13.000 Menschen verbringen die Nacht völlig durchnässt im Freien. 4 Grad ist es kalt. Mohamed Jarosha steht auch am Mittag noch unter Schock. Die Zelte sind kaputt. Alles, was sie bei sich hatten, liegt jetzt zum Trocknen auf der Wiese. Seine Frau, sein Bruder und die Kinder noch immer in nassen Klamotten. Ich habe versucht, uns alle in der Mitte meines Zeltes zu halten, um nicht nass zu werden. Aber an den Seiten ist immer mehr Wasser reingekommen. Der Regen war so heftig. Er war so stark, dass gar nichts mehr geholfen hat. Alles im Zelt ist nass geworden. Inzwischen glaube ich, wir sind dem Tod in Syrien entkommen, um ihn hier zu finden. Die Nachrichten, die heute aus Brüssel hier ankommen, helfen niemandem. Welche Vereinbarungen die EU mit der Türkei trifft, das interessiert die Menschen in Idomeni nicht. Ihr Blick richtet sich allein auf den Zaun vor ihrem Camp. Der einzige Weg weg von hier führt über die Grenze, doch die ist dicht. Und selbst wer es schafft, ist noch nicht sicher. Die Organisation Human Rights Watch berichtet zunehmend von schweren Misshandlungen auf mazedonischer Seite. Es schaut so aus, als ob Westeuropa einfach wegschaut von dieser schmutzigen Lösung der Flüchtlingskrise, die die Balkanstaaten hier angeleiert haben. Es ist die brutalste Lösung der Flüchtlingskrise und widerspricht den Ansprüchen europäischer Menschenrechte. Zurück zum Grenzzaun. Auch für die freiwilligen Helfer eine schmutzige Lösung. Entsprechend klar ihr Kommentar zum Zaun. Made in EU steht auf dem Transparent. Dass sich die Politik vertagt hat, sei eine Schande, sagen sie. Die Politiker müssen sich endlich für das hier verantworten. Sie müssten hier sein und dasselbe tun wie wir.
Es frieren Menschen hier, es regnet, es gibt nicht genug Essen, es gibt nicht genug Wasser. Und dabei ist jeder Tag, der verstreicht, ist verloren. Und man muss schnell handeln und schnell die Grenzen öffnen.
We are here!
Wir sind hier, wir werden kämpfen. Jeder hat das Recht, sich frei zu bewegen, rufen sie. Der Zaun bleibt weiter geschlossen.
Wenn es nach der Türkei ginge, dann würden Flüchtlinge in Zukunft das griechische Festland gar nicht erst erreichen und schon gar nicht dürften sie sich weiter quer durch Europa durchschlagen. Der türkische Plan sieht vor, dass die Türkei künftig alle in Griechenland gestrandeten Flüchtlinge zurückholt auf türkisches Gebiet. Und dafür sollen dann syrische Kriegsflüchtlinge legal nach Europa gebracht und in den einzelnen EU-Ländern gerecht verteilt werden. Die meisten EU-Staaten beäugen dieses Tauschgeschäft sehr misstrauisch, doch die beiden Länder, die am meisten betroffen sind, die nähern sich an. Sie können auch kaum anders, denn die Flüchtlinge sind längst da. Und so bringt die schiere Not zwei Länder zusammen, die sich bislang vor allem in trauter Feindschaft verbunden waren. Bis vor kurzem hätte sich kaum jemand vorstellen können, dass sich ein türkischer und griechischer Ministerpräsident vor laufenden Kameras umarmen und auch noch zu scherzen belieben. Heute ging's. Rüdiger Baumann.
Was aussieht wie eine Liebeserklärung zwischen ehemaligen Erzfeinden, sind einfach nur Rosen, die der türkische Ministerpräsident Davutoğlu und sein griechischer Amtskollege Tsipras an Journalistinnen verschenken. Heute ist Weltfrauentag. Doch tatsächlich, die Türkei und Griechenland sind sich näher gekommen in den letzten Monaten und die beiden Regierungschefs wohl auch. Der Türke, ein islamisch-konservativer, der Grieche, ein strammer Linker. Heute Mittag ziehen sie sich in Izmir zu Gesprächen zurück, versprechen sich Zusammenarbeit bei der Grenzsicherung in der Ägäis und versichern gegenseitige Unterstützung bei der Lösung der Flüchtlingsproblematik. An der türkischen Küste warten immer noch tausende Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und Migranten aus anderen Ländern auf ein Boot nach Westen, Richtung Griechenland. In den Geschäften gibt es Rettungswesten zu kaufen. Vielen ist es egal, was die Türkei mit der EU vereinbaren will. Das Leben hier ist hart. Ich habe auch Kinder. Deshalb möchten wir weg. Wenn es auf diesem Weg nicht geht, dann finden wir eben einen anderen. Dieses Paar aus Damaskus ist bereits seit 4 Monaten auf der Flucht. Sie haben kein Geld mehr und ein krankes Kind. Wir sind vor dem Krieg geflohen und wenn wir es auch noch unter schwierigen Bedingungen über das Meer schaffen, wie wollen Sie uns dann zurückschicken? Ist das menschlich? Sie wollen sich nur mit der EU einigen, um eine Visafreiheit für ihre Bürger zu bekommen. Aber dadurch werden viele Syrer benachteiligt. Alles nur ein Deal auf Kosten der Flüchtlinge, auf Kosten der Menschenrechte und der Pressefreiheit? Fragen, die sich die internationale Presse heute stellte. Die beiden Regierungschefs wollen ihre Zusammenarbeit verbessern. Das haben sie heute in einem Abkommen verbrieft. Die Ägäis solle kein Meer des Dramas mehr sein. Dafür wollen sie kämpfen, Seite an Seite. Freundschaftlicher Handshake, an ihnen wird es wohl hängen. Sie duzen sich inzwischen. Mein Freund Ahmed, lieber Alexis. Es hört sich an wie der Beginn einer großen Männerfreundschaft.
Und in Genf begrüße ich jetzt den Mann, der bei den Vereinten Nationen für Schutzsuchende zuständig ist, den stellvertretenden UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Volker Türk. Guten Abend, Herr Türk.
Guten Abend.
Die Idee hinter der Tauschregelung ist, dass die Menschen von vornherein davon abgehalten werden, die gefährliche Reise übers Meer anzutreten. Glauben Sie, dass dieser Plan aufgeht und dass er Menschenleben retten könnte?
Es ist natürlich wichtig, dass das Schlepperwesen bekämpft wird. Das ist ganz klar. Aber es ist auch wichtig, dass jegliches Abkommen, was die Rückführung von Flüchtlingen und Asylsuchenden betrifft, dass das im Eingang steht mit völkerrechtlichen und EU-Verpflichtungen. Und wir kennen noch nicht die Details von dem Abkommen, das gestern beschlossen wurde. Und wir hoffen halt sehr, dass diese völkerrechtlichen Einhaltungen tatsächlich auch durchgeführt werden.
Herr Türk, lassen es die Flüchtlinge überhaupt mit sich machen, einmal in Griechenland angekommen, dann wieder zurückgeschickt zu werden?
Ich glaube, es hängt davon sehr stark davon ab, wie man mit Flüchtlingen redet, welche Garantien man ihnen gibt, welche Möglichkeiten ihnen angeboten werden. Und das ist eben die große Frage, die im Detail noch nicht ausgearbeitet wurde. Also für uns ist es sehr wichtig, dass jemand, der einen Asylanspruch geltend machen will, dass der Zugang zu einem Asylverfahren hat. Und diese Garantie muss natürlich jetzt geleistet werden. Und das ist eben genau das, was wir in den nächsten Tagen mit der EU und mit den Mitgliedstaaten diskutieren wollen, weil wir wollen sehr wohl diese Sicherheitsgarantien haben, dass was Asylsuchende und Flüchtlinge betrifft, dass die auch tatsächlich gewährleistet werden.
Mhm. Viele EU-Staaten weigern sich ja, Flüchtlinge per Quote aufzunehmen. Und Flüchtlinge in Länder zu schicken, in denen sie nicht gewollt werden, kann ja auch nicht in ihrem Sinne sein. Wie ist Ihr Lösungsvorschlag für Europas Umgang mit den Flüchtlingen?
Es muss eben ein Bewusstsein geben, dass es um eine europäische Lösung und ein europäisches Denken gibt, wie man gemeinschaftlich diese Flüchtlingssituation bewerkstelligen kann. Und ich glaube, das ist unser großer Appell an die europäischen Regierenden, die in Regierungsstellen sind, dass sie sich eben diese Sache nicht von einer nationalstaatlichen Perspektive ansehen, sondern als kollektiv europäisches Anliegen, das man auch gemeinschaftlich lösen muss.
Ein Appell, der zumindest in großen Teilen nicht gehört wird. Europa will sich abschotten. Das ist das Signal der Europäer dieser Tage. Kommt dieses Signal bei den Flüchtlingen an? Wird eine Festung Europa die Menschen in Zukunft grundsätzlich von der Flucht hierher abhalten können?
Also Menschen, die zur Flucht gezwungen werden, lassen sich nicht von irgendwelchen von Mauern abhalten oder von irgendwelchen Maßnahmen, die nicht auf sie ausgerichtet sind. Wenn man ihnen Alternativen anbietet, wie beispielsweise Resettlement oder humanitäre Aufnahme oder Familienzusammenführung, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man diese Optionen auch tatsächlich umsetzt, und die müssen eben von allen Staaten umgesetzt werden, dass wenn man ihnen diese Sachen anbietet, dass dann Menschen eben nicht zu Schleppern gehen, um aus ihrer Not, also ihrer derzeitigen Not herauszukommen. Und ich glaube, daran muss man eben sehr stark arbeiten.
Vielen Dank, Volker Türk, für das Gespräch.
Dankeschön.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Man würde heute gern in den Kopf von Angela Merkel schauen und eine Antwort bekommen auf die Frage, ob sie sich wohl darüber freut, dass Flüchtlinge in Idomeni die deutsche Flagge schwenken und laut Mama Merkel rufen. Dass Angela Merkel so unbeirrt an eine gesamteuropäische Lösung glaubt, das bringt ihr viel Applaus auf der ganzen Welt ein und eben auch von den Schutzsuchenden selbst, aber auch immer mehr Kritik von denen, die genau diese Flüchtlinge als Last empfinden. Die nahenden Landtagswahlen in drei Bundesländern könnten auch zur Abstimmung über Merkels Flüchtlingspolitik werden. Und so wird in Deutschland dieser Tage mit allen Mitteln gestritten. Gegen, aber auch für die Frau im Kanzleramt. Marion von Haaren.
Der Weltfrauentag fing gut an für Angela Merkel. Rote Rosen vor dem Kanzleramt, eine Initiative von Künstlern, Schauspielern und Intellektuellen, gratulierte zu ihrer Flüchtlingsaufnahmepolitik. Nur sie selbst war nicht dabei.
Ich bewundere Frau Merkels Stärke und Kraft und ihre Menschenliebe.
Ich finde das beruhigend, im Moment eine Kanzlerin zu beobachten, die diese Weitsicht hat und offensichtlich auch die Standhaftigkeit, es durchzuziehen.
Im Saarland war es eisekalt. Da wohnt Sarah Wagenknecht. Von ihr gab es keine Blumen für Merkel, auch nicht am Weltfrauentag. Stattdessen harsche Worte.
Sie hat wieder gezeigt, dass sie absolut nicht auf europäische Kooperation setzt, sondern auf Alleingänge, die jetzt vor allem mit Ankara koordiniert werden.
Eine frostige Reaktion kommt auch aus München, von der CSU.
Ich hätte mir gewünscht, dass von diesem Gipfel ein klareres Signal hinsichtlich der Balkanroute abgesetzt wird, nämlich dass die Balkanroute geschlossen ist.
Merkel hatte das aus dem Gipfeltext streichen lassen. Blumen für sie gab es beim Besuch von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, wenn auch nur im übertragenen Sinne. Ein müdes Lächeln, ihre Nacht war kurz, man sieht ihr die Anstrengung an, aber dann das. Sie ist die Stimme der Moral. Sie hat leidenschaftliche Führung bewiesen in dieser Krise, auch zwischen den europäischen Regierungschefs, wo es Streit und Spaltung gibt. Vizekanzler Gabriel reiste heute zur Wahlkämpferin Malu Dreyer nach Rheinland-Pfalz. Auch in Mainz sorgt der EU-Türkei-Gipfel für Gesprächsstoff.
Also erstmal ist es gut, dass wir auf dem Weg zur europäischen Lösung sind. Es gab ja welche, die daran gezweifelt haben, dass wir überhaupt noch in der Lage sind, in Europa in die gleiche Richtung zu marschieren. Für eine endgültige Bewertung, glaube ich, ist es zu früh.
Angela Merkel wieder auf Tour, nachmittags im baden-württembergischen Nürtingen. Sie wird gefeiert. Dabei gibt es auch hier viele Zweifler. Was ist ihr innerer Kompass, wird sie gefragt.
Wenn ich mir unsere Grundsatzprogramme anschaue, wie das C definiert wird, unser Menschenbild, die soziale Marktwirtschaft, das ist schon ein guter Kompass, wenn man das nicht nur für Sonntagsreden nimmt, sondern ab und zu auch mal als Maßstab anlegt, wenn man etwas tut.
Blumen gab es hier nicht für Angela Merkel, stattdessen Politikergeschwätz. Ein Werk von CDU-Wahlkämpfer Guido Wolf. Genau das hat ihr wohl heute gefehlt am Weltfrauentag.
Eine Frau, ihre Gegner und ein Tauschhandel mit der Türkei. Die Ergebnisse des Gipfels kommentiert Rolf-Dieter Krause vom Westdeutschen Rundfunk.
Niemandem kann wohl dabei sein, wenn sich Europa bei der Eindämmung der Flüchtlingskrise so sehr auf die Türkei stützt. Ein Staat, auch eine Staatengemeinschaft, muss eigentlich in der Lage sein, die Außengrenze selbst zu schützen. Aber dann muss auch klar sein, was das praktisch heißt. Es geht am Ende nur mit Gewalt, mit Schießen auf unbewaffnete Menschen. Wäre uns dann etwa wohler? In der wirklichen Welt gibt es nicht immer die Wahl zwischen gut und schlecht. Manchmal muss man zwischen verschiedenen Übeln wählen. Und da ist der Vorschlag der Türkei das bisher kleinste. Ja, er erfordert Kompromisse, aber er könnte funktionieren. Die Zahl der Flüchtlinge würde jedenfalls deutlich sinken. Vor allem würden nur noch solche Menschen zu uns kommen, die wirklich Schutz benötigen. Diesen und nur diesen Menschen Schutz zu gewähren, ist und bleibt ein Gebot der Menschlichkeit. Mich wundert, wie kaltherzig manch einer darüber hinweggeht. Haben etwa die Ungarn vergessen, dass sie selbst vor 60 Jahren zu zigtausenden flüchteten und Aufnahme fanden hier im Westen, den ihre Regierung heute verhöhnt? In der Flüchtlingskrise tun viele so, als ginge sie das alles nichts an, solange sie selbst nicht direkt betroffen sind. Auch die deutsche Regierung hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Aber genau an dieser Haltung kann Europa zerbrechen. Auch darüber reden viele sehr leichtfertig. Aber dieser Preis wäre höher als alles, was jetzt die Türkei verlangt. Ein zerfallenes Europa würde uns mindestens Wohlstand kosten. Es könnte uns aber auch eines Tages selbst zu Flüchtlingen machen. Es ist ein Sumpf an Engstirnigkeit, der uns zurzeit umgibt. Man kann nur hoffen, dass hier wieder ein Stück Besinnung einkehrt.
Rolf-Dieter Krause kommentierte. Ein halbes Jahr, nachdem die VW-Abgasaffäre bekannt geworden ist, stellt sich jetzt die Frage, welche Konsequenzen sie vor allem für die Mitarbeiter des Konzerns haben wird. Die Nachricht mit Susanne Daubner.
Auf einer Betriebsversammlung im Wolfsburger Stammwerk zeigte sich VW-Chef Müller zuversichtlich. Volkswagen sei es bislang immer gelungen, sich in Krisenzeiten neu auszurichten. Der VW-Betriebsrat befürchtet angesichts drohender Milliardenstrafen massive Auswirkungen für die Mitarbeiter.
VW-Chef Müller redet häufig vom Neuanfang. Neue Unternehmenskultur, Kundenvertrauen wiederherstellen, den Mitarbeitern Mut machen. Aber erst einmal fühlt er sich zu einer Klarstellung genötigt.
Falls Sie in den letzten Tagen auch gelesen, gesehen oder gehört haben, dass bei uns angeblich etwas verschleiert, vertuscht oder verschleppt worden ist, kann ich mit bestem Wissen und Gewissen sagen, das ist nicht der Fall.
Aktionäre werfen der VW-Führung unter anderem vor, Informationen über Manipulationen an Dieselmotoren in den USA zurückgehalten zu haben. In den USA drohen hohe Strafen.
Wir als Arbeitnehmervertreter haben volles Verständnis für die tiefe Verärgerung der Behörden in den Vereinigten Staaten. Aber uns als Betriebsrat treibt natürlich auch die große Sorge, was die Abgasthematik für die Zukunft unserer Arbeitsplätze bedeuten kann.
Der Konzernchef gibt sich zuversichtlich, Jobs der Stammbelegschaft sollen nicht wegfallen. Aber die Verträge vieler 100 Leiharbeiter wurden zuletzt nicht verlängert.
Viele deutsche Firmen schauten heute mit Sorge nach China. Von dort kamen schlechte Konjunkturdaten. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Seit es im Reich der Mitte vorbei ist mit Wachstumsraten um die 7%, nehmen die Sorgen bei den deutschen Unternehmen zu, dass der wichtigste Marktplatz Schaden nimmt. Und diese Sorgen sind berechtigt. Chinas Importe gingen im Februar um 14% zurück und auch die Ausfuhren chinesischer Unternehmen ins Ausland fielen um 25%. Das ist der stärkste Rückgang seit 2009, aber er steht in einer Reihe mit einer immer langsamer wachsenden Wirtschaft. Seit dem zweiten Quartal 2014 geht es mit den chinesischen Wirtschaftsdaten bergab und das setzt sich fort. Im laufenden ersten Quartal 2016 nimmt es wohl weiter ab. Vor allem die deutschen Autohersteller werden mit Sorgenfalten auf diese Zahlen schauen, denn für sie ist China längst der wichtigste Verkaufsraum der Welt. Wenn es dort nicht gut läuft, dann hat das auch Auswirkungen zu Hause in Deutschland. Auf Unternehmen, deren Kasse, vielleicht auch auf Jobs. Denn unser Wohlstand war noch nie so verbunden mit China wie heute.
Die Börsendaten. Der DAX ging mit 9.693 Punkten aus dem Handel, ein Minus von 0,9%. Auch der Dow Jones verlor. Er lag zum Abschluss des Handelstages bei 16.964 Zählern.
So sieht sie aus, die Energiewende in Deutschland. Auf der einen Seite drehen sich emsig die Windräder und auf der anderen qualmen noch immer die Kohlekraftwerke. Doch verdienen lässt sich mit ihnen immer weniger. Auch RWE leidet darunter. Das zweitgrößte Energieunternehmen in Deutschland hat es nicht geschafft, sich für die Energiewende neu aufzustellen und im vergangenen Jahr 170 Millionen Euro Minus gemacht. Diese Verluste bekommen jetzt auch Städte wie Bochum, Essen, Dortmund oder Duisburg schmerzlich zu spüren, weil sie Aktien von RWE halten. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat der Konzern seinen Aktionären keine Dividende ausgezahlt. Gudrun Engel.
Die Skyline von Essen. Oberbürgermeister Thomas Kufen hat von seinem Büro den direkten Blick auf den RWE-Turm. Der Energieriese und die Stadt, sie gehören zusammen. Essen ist Großaktionär bei RWE. Das Unternehmen fast 60 Jahre eine verlässliche Geldquelle. Bis jetzt. Zum ersten Mal zahlt RWE keine Gewinnbeteiligung aus.
In einer Stadt mit 19 Millionen Aktien ist das eine Differenz zum letzten Jahr von 19 Millionen Euro. Die stecke ich nicht mal ebenso weg.
Denn Essen ist eine der am höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands. Nach dem Ende von Kohle und Stahl ist die Stadt nicht wieder richtig auf die Beine gekommen. Die RWE-Dividende half Haushaltslöcher zu stopfen, floss zum Beispiel in Busse und Bahnen. Der Brandschutz der Bahnhöfe ist nicht auf dem neuesten Stand und die Züge müssten dringend barrierefrei werden. Doch auch RWE ist gebeutelt. Der zweitgrößte deutsche Energiekonzern kämpft mit Atomausstieg, Energiewende und Strompreisverfall. Vorstandschef Peter Therium musste heute rote Zahlen verkünden. 170 Millionen Euro Verlust im vergangenen Jahr. Gesamtverschuldung 25 Milliarden Euro. Dividenden sind da nicht drin.
Die Entscheidung war angesichts der aktuellen Lage schlicht und einfach notwendig. Denn wir verteilen nicht heute das Geld, das wir nicht haben. Wir arbeiten lieber daran, dass wir morgen wieder etwas verteilen können.
Vor 118 Jahren wurde das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk in Essen gegründet. Der Nahverkehr sollte elektrifiziert werden. Schnell wurden viele Ruhrgebietsstädte Anteilseigner. 130 Städte und Gemeinden an Rhein und Ruhr halten heute ein Viertel der RWE-Aktien. Im vergangenen Jahr zahlte das Unternehmen ihnen immerhin noch 150 Millionen Gewinnbeteiligung. Der Totalausfall jetzt kommt ohne Vorwarnung. Kommunen wie Essen sind entsetzt.
Das werden wir jetzt genau schauen, wo wir das auffangen müssen. Ja, und wenn es nichts anderes einfällt, dann heißt es auch Steuererhöhung.
Experten kritisieren, RWE habe zu lange auf Atom- und Kohlestrom gesetzt und die Kommunen hätten sich zu lange auf die Aktien verlassen.
Na, wir wissen ja seit mindestens 20 Jahren, dass Aktien durchaus eine riskante Wertanlage ist. Und insofern wäre es schon sinnvoll gewesen, mal zu überlegen, wo geht die Richtung hin beim Energiesystem.
Nur zwei Städte, Düsseldorf und Gelsenkirchen, haben sich von ihren RWE-Aktien getrennt, als der Kurs noch um ein Vielfaches höher war. Sie stehen heute besser da als Essen und viele andere Ruhrgebietskommunen.
Und wir schauen nach Israel. Bei einer Serie von Angriffen ist dort heute ein US-amerikanischer Tourist getötet worden. Noch einmal Nachricht mit Susanne Daubner.
Nach Angaben der Polizei wurden bei der Messerattacke in Tel Aviv außerdem 10 Menschen verletzt. Weitere Angriffe gab es in Jerusalem. Bei den Attentätern soll es sich um Palästinenser handeln. Die Palästinenserorganisation Hamas begrüßte die jüngste Anschlagsserie.
Es ist einer der blutigsten Tage seit Ausbruch der jüngsten Gewaltwelle. Noch auf der Flucht an der Straße zwischen Jaffa und Tel Aviv versucht der Attentäter offensichtlich weitere Angriffe auf Autofahrer. Bis ihn die Polizei schließlich erschießt. Zuvor hatte er auf der Strandpromenade von Jaffa mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen und dabei einen Touristen getötet. Laut Polizei handelt es sich bei dem Attentäter um einen 22-jährigen Palästinenser aus dem Westjordanland, der sich ohne Genehmigung in Israel aufgehalten hat. Bereits am Morgen wurde eine Messerattacke in der Altstadt von Jerusalem verhindert, die Angreiferin getötet. Am späten Nachmittag wurde ein ultraorthodoxer Jude in Petach Tikva mit einem Messer attackiert. Fast zeitgleich hatte ein weiterer Attentäter in der zentralen Einkaufsstraße Ost-Jerusalems 2 Polizisten mit Schüssen verletzt, einen von ihnen schwer. Auch dieser Angreifer wurde von den Sicherheitskräften getötet. Die heutigen Attentate überschatten den Besuch von US-Vizepräsident Biden. Er hatte sich nur wenige Kilometer entfernt von der Attacke in Jaffa mit Israels ehemaligem Präsident Shimon Peres getroffen.
Über den Verbleib der Malaysia Airlines Maschine gibt es auch 2 Jahre nach dem Absturz von Flug MH370 keine gesicherten Erkenntnisse. Dies räumt eine internationale Expertengruppe jetzt in ihrem Zwischenbericht ein. Die Boeing 777 war im März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord verschwunden. In Peking demonstrierten Angehörige der Opfer gegen Pläne, die Suche nach dem Flugzeug im Sommer einzustellen. Kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist haben Hinterbliebene Boeing und die Fluggesellschaft auf Schadensersatz verklagt. Im Westen Serbiens sind nach langen Regenfällen viele Flüsse über die Ufer getreten und haben Häuser, Äcker und Straßen überflutet. In mehreren Städten gilt der Notstand. Größere Gebiete sind völlig ohne Strom. Einige Schulen und Fabriken wurden geschlossen. Auch im Kosovo haben Schnee und Regen Überschwemmungen verursacht. Regierungschef Mustafa rief das Militär auf, den lokalen Behörden zu helfen. Der frühere Fußballprofi Niko Kovac ist neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Der 44 Jahre alte Kroate unterschrieb bei dem abstiegsbedrohten Bundesligisten einen nur für die erste Liga gültigen Vertrag bis Sommer 2017. Kovac hatte in der Bundesliga für Hertha BSC, Leverkusen, den HSV und den FC Bayern gespielt. Der bisherige Frankfurter Coach Armin Fee war am Wochenende beurlaubt worden.
Und wir bleiben beim Fußball, denn gerade ist das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zu Ende gegangen. Wolfsburg gegen Gent. Ein Spiel, bei dem heute viel auf selbigem stand. Zum ersten Mal konnte Wolfsburg in ein Champions League-Viertelfinale einziehen. Alexander Kops.
VfL-Trainer Dieter Hecking hatte davor gewarnt, das Rückspiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Und der VfL nahm seine Worte ernst, machte ernst Max Kruse mit dem Drehschuss. Die heimstarken Wolfsburger haben zunächst alles im Griff. 18. Minute Gilavogi mit der besten Möglichkeit in Halbzeit 1. Ansonsten zeigten beide Teams eher schmale Kost. Der VfL kontrolliert auch den zweiten Durchgang. 56. Minute Luis Gustavo nach einer Ecke. Die Wolfsburger auf dem Weg zum größten internationalen Erfolg der Clubgeschichte immer dominanter. Schließlich ist es André Schürrle, der den Viertelfinaleinzug perfekt macht. Das erlösende 1:0 in der 74. Minute. Draxler mit der Vorarbeit. Schürrle ist da. Der Mann, der bereits mit dem FC Chelsea Viertelfinalerfahrung gesammelt hat. Am Ende historischer Jubel. Dem VfL gelingt zum ersten Mal der Sprung unter die besten 8 Teams in Europa.
So, und wir holen uns jetzt noch ganz schnell Sonne ab bei Sven Plöger. Zumindest hat er es uns gestern versprochen.
Hat er versprochen, hält er auch, Karen. Und da steigt der Luftdruck jetzt fleißig, die Schauer lassen nach und die Wolken werden weniger und prompt ist natürlich die Sonne dann auch bei uns. Wir gucken als erstes mal auf den heutigen Tag. Das ist Deutschland vom Satelliten aus gesehen. Und Sie sehen, das ist dann doch insgesamt noch sehr wechselnd bewölkt gewesen. Wir haben aber mal ein paar Orte dran geschrieben, die heute schon sehr sonnig waren. Ulm, 9 Stunden 24 Minuten. Neustadt im Harz, 9 Stunden 50 Minuten. Die Greifswalder Eu sogar 10 Stunden 26 Minuten. Und jetzt gibt es die Prognose für morgen. Viele werden sich mutmaßlich freuen. Verbreitet 8 bis 10 Sonnenstunden, das ist für diese Jahreszeit sehr gut. Hier in Sachsen-Anhalt möglicherweise sogar über 10 Stunden, gilt auch für den unmittelbaren Alpenrand. Richtung Hochrhein, Richtung Bodensee, Richtung Südschwarzwald ist es ein Tickchen weniger. Übrigens in 2-3 Viertelstunden, wenn wir schon von Sonne sprechen, passiert was Besonderes, nämlich eine totale Sonnenfinsternis. In 2-3 Viertelstunden logischerweise nicht bei uns, sondern in Indonesien geht's los. Da geht nämlich dann schon bald die Sonne auf und da kann man das sehen und dann wandert das Ganze raus auf den Pazifik. Das ist die kommende Nacht bei uns. Im Nordwesten noch mal ein paar Schauer, die in Regenform. Im Süden gibt es noch ein paar Schneeflocken. Glättegefahr besteht, denn die Temperaturen gehen zurück auf 0 bis minus 6 Grad. In den höheren Mulden sogar mal 10 bis 12 Grad unter Null. Der morgige Vormittag präsentiert sich dann schon ziemlich schön mit viel Sonne. Es gibt auch Restwolken, auch Nebelfelder. All das wird immer weniger im Verlauf des Nachmittags. Da ist die Sonne häufiger da. Vormittags noch im Westen ein paar hohe Schleierwolken, ein paar mittelhohe von einem nahen Tief. Aber das verschwindet dann mehr und mehr. Die Höchsttemperaturen zumindest mal 6 bis 11 Grad. Dazu ein Wind aus Ost bis Südost. Das Ganze meistens mit Stärke 3 bis 4. Hier Richtung Nordsee, Richtung Eifel mal Stärke 5. Und zum Schluss der Blick auf die Aussichten. Da sieht es so aus, im Westen und Südwesten am Donnerstag noch sehr freundlich. Am Freitag mehr Wolken. Und in der Osthälfte gibt es an beiden Tagen viele Wolken und immer mal wieder ein bisschen Schnee oder Schneeregen. Aber davor kann man schon mal ordentlich Sonne tanken, das Wärmetanken, Karin. Das muss man allerdings noch ein bisschen verschieben.
Ist auch schon mal gut so. Danke, Sven Plöger. Und ich empfehle Ihnen jetzt den Spielfilm aus Saudi-Arabien über das Mädchen Wadia, das sich den verbotenen Wunsch erfüllt, ein Fahrrad zu haben. Ganz wunderbarer Film. Um 0:15 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.